Wir sind unterwegs auf einer großen Reise und zwar zur Ewigkeit zu Gott, um einmal bei ihm anzukommen. Und gerade auch an Weihnachten merken wir, wie Reisezeit ist in der Weihnachtsgeschichte selber, aber auch hier. Ich wollte einfach mal in die Runde fragen, wer ist denn mehr als 200 Kilometer gereist in den Feiertagen? Ja, weniger als ich dachte. Ich habe auch nicht, irgendwie habe ich das ausgeblendet, als wir am 26. nach Ulm gefahren sind für einen Familienausflug zur Eisbahn, dachte ich, ach du meine Güte, ganz Deutschland ist auf der Straße, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, einfach ausgeblendet. Bei uns war eine Reise ausgefallen und so haben wir diesen kleinen Minitrip unternommen gehabt. Weihnachten ist Reisezeit und da werden oft viele Kilometer zurückgelegt, viele Menschen sind unterwegs, wie damals beim ersten Weihnachtsfest auch. Maria und Josef, das war eine Strecke von etwa 150 Kilometern, die zurückgelegt haben, 5 bis 6 Tage zu Fuß und mit Esel. Und die weiteste Strecke, die haben diese Herren hier zurückgelegt, außer Jesus natürlich, vom Himmel auf die Erde. Aber ich sage mal, hier in unseren Breiten waren die am weitesten unterwegs und zwar zwischen 1000 und 2000 Kilometern. Ganz genau weiß man es nicht, je nachdem, wo aus dem persischen Gebiet sie gekommen sind. Das heißt, die sind 2 Monate unterwegs gewesen, wenn wir annehmen, dass sie mit Kamelen unterwegs waren. Da schafft man nämlich 30 Kilometer pro Tag. Und es war eine gefährliche Wegstrecke. Nicht selten sind die Karawanen überfallen worden. Sie verlassen ihre Heimat, sie machen sich auf den Weg, verlassen ihren Job, ihren Posten, das, was sie kennen und wissen nicht, was passiert, wenn sie in vielleicht etwa einem Jahr wieder zurück sind oder vielleicht in einem halben Jahr, je nachdem, wie es ist. Sie wissen noch nicht mal, finden wir das, was wir suchen oder nicht. Eine riskante Reise. Wer waren diese Weisen aus dem Morgenland, um die es heute geht? Über die Jahre hinweg ist immer mehr dazu gedichtet worden, möchte ich jetzt mal sagen, in der Kirche. Im 3. Jahrhundert, da ist erstmals von 3 Weisen die Rede. Im Bibeltext steht nicht drin, wie viel es sind, aber es waren 3 Geschenke. Also hat man im 3. Jahrhundert gesagt, es sind 3 Weise. Im 5. Jahrhundert sind sie dann auch noch zu Königen geworden. Ab da war klar, wir reden von den 3 Königen. Und dann haben sie im 6. Jahrhundert Namen bekommen. Kaspar, Melchior und Balthasar. Und man wusste auch sehr genau, wo sie herkamen. Der eine kam von Spanien, der eine von Äthiopien und der andere aus Arabien. Komisch. Wird nirgendwo gesagt, aber das war plötzlich für alle klar. Und dann wurde noch eins draufgesetzt, es waren die heiligen 3 Könige. Mein Bruder sagt manchmal Spaß, das Fest der 3 Lügen. Heilig, 3 und Könige. Aber so hart wollen wir jetzt nicht sein. Und da hat man auch noch ihre Knochen in Mailand in der großen Kathedrale aufbewahrt. Und die sind dann nach Deutschland überführt worden, 1164 in den Kölner Dom. Ein Kollege hier aus dem Bezirk sagt manchmal, ist eigentlich eine Sauerei, dass alle 3 in Köln liegen, hätte man die nicht besser verteilen können. Das wäre doch etwas gerechter. Okay, so viel Spaß zu diesem Thema. Die Bibel gibt nicht so viele Informationen her, aber sie gibt genug Informationen her, um zu merken, dass hier etwas Besonderes passiert, dass hier tiefe Wahrheiten von Gott verkündet werden. Voraussichtlich kommen sie aus dem Gebiet Persiens, wie ich es vorhin kurz angerissen habe. Und das ist zwischen 1000 und 2000 Kilometer weg von Bethlehem. Sie verlassen ihre Kultur, ihre Hochkultur. Und das Interessante ist, sie gehen in Feindesland. Dieses Gebiet, wo die herkommen, ist das Partherreich. Und das Partherreich war damals noch nicht von Rom eingenommen. Und Israel war 60 vor Christus eingenommen worden, hat also zu Rom gehört. Der Herodes war dort sozusagen der Oberste, den die Römer da eingesetzt hatten. Das heißt, sie verlassen ihr Gebiet und gehen ins Feindesland, wo Krieg, wo Auseinandersetzung herrschte. Auch das ist nochmal eine riskante Angelegenheit. Konkurrierende Großmächte. An Weihnachten werden große Distanzen überwunden, nicht nur geografisch, sondern auch zwischen Völkern, zwischen Feinden. Und alles nur wegen dem Jesuskind. Dieses Jesuskind ruft Menschen zusammen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Die eigentlich nicht zusammengehören. Die wahrscheinlich sonst nie die Füße unter den gleichen Tisch stecken würden. Menschen, die nicht zusammenpassen aufgrund von Abstammung, von ihrem Volk her, von der Kultur, ihrer sozialen Stellung, von der Bildung oder religiösen Überzeugung. Das alles passiert an diesem Weihnachtsfest. Am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich eine Folie gezeigt. Da ging es um die Generationen, die dort zusammengerufen werden in dieser Weihnachtszeit. Und ich war baff erstaunt, als ich denen nochmal nachgegangen bin, dass unheimlich viele Senioren an der Weihnachtsgeschichte beteiligt waren. dass Gott ganz explizit Menschen über 60 in seinen Dienst gerufen hat. Das passt eigentlich demografisch gar nicht. Es war viel mehr an Jugend da als an älteren Leuten. Aber scheinbar war das wichtig in dieser Zeit, dass Senioren am Start waren. Egal wie, auf jeden Fall werden hier vom Kleinkind bis zum Greis oder Greisin Menschen zusammengebracht an dieser Krippe, die sonst im normalen Leben vielleicht miteinander nicht unbedingt kompatibel waren. Sie finden hier zusammen. Und auffällig ist auch, dass diese Menschen sehr unterschiedlich waren, auch in ihrem Background, auch in ihrer sozialen Stellung, in ihrem finanziellen Hintergrund. Da gab es ein Gap, also eine Grenze oder einen Graben dazwischen, eine große Kluft. Soziales und finanzielles Gap. In der Weihnachtsgeschichte tauchen arme Menschen auf. Die Hirten gehörten eindeutig zu den Armen. Dann haben wir die Mittelschicht, das waren Josef und Maria, wobei sie zur ärmeren Mittelschicht gehörten. Das wird an dem Opfer deutlich, weil sie diese zwei Turteltauben bei der Beschneidung von Jesus opfern. Und dann heute, wenn wir auf die Weisen aus dem Morgenland schauen, kommt die Elite schlechthin. Das war die intellektuelle, wissenschaftliche Elite im ganzen Nahen Osten, die hier auftaucht. Das waren die Nobelpreisträger, so muss man sich das vorstellen, die da kommen. Nochmal kurzer Blick rein, wer waren diese Nicht-Könige, sondern Weisen? Sie werden in der Bibel Magoi genannt. Von dem Wort haben wir das Wort Magier. Aber das ist jetzt keine Leute, die Hokuspokus gemacht haben, sondern das waren Leute, die wissenschaftlich unterwegs waren, die Staatskunde betrieben, Naturwissenschaft, Wirtschaftskunde, heidnische Theologie, egal welche theologischen Systeme es gab, sie setzten sich mit dem Ganzen auseinander. Und sie hatten tatsächlich ein Draht in die jenseitige Welt. Das wird deutlich an dem Obersten dieser Magoi, 600 Jahre vorher. Das war Daniel. Wahrscheinlich kamen die aus der gleichen Universität sozusagen, wo dieser Daniel war in Babylonien, wo er als Oberster eingesetzt worden war. Und der Daniel, das wissen wir, der war ein frommer Mensch, der war kein Magier, aber er wird dort Magoi genannt. Das war einer, der wissenschaftlich top unterwegs war und der einen Draht hatte zu Gott. Und auch diese Menschen beschäftigten sich mit Astrologie und mit vielen Religionen. Sie hatten einen Draht auf die andere Seite. Interessant ist, dass dieser Daniel ja damals an dem Königshof in Babylon tätig war. Und wenn man das Danielbuch anschaut, Kapitel 2 bis 8 sind nicht auf Hebräisch wie das gesamte Alte Testament, sondern sie sind in der Sprache der Chaldäer, der Menschen damals, die dort lebten, auf Aramäisch. In Aramäisch geschrieben. Das heißt also, diese Prophetien, und da geht es um diese Weltreiche, das babylonische Weltreich, das persische, das griechische und das römische, die kommen werden, und den, der aus dem Himmel kommen wird, den Messias, das hat er alles aufgeschrieben. Und das war in diesen Bibliotheken dort zu finden, wo diese Menschen herstammten. Das war in ihrer Sprache geschrieben, dass sie das wissen sollten. Und wahrscheinlich hat auch der Daniel schon viele Dinge von den Prophetien aus dem Alten Testament auf Jesus hin damals festgehalten. Das heißt, diese Leute waren belesen, sie kannten sich sogar teilweise mit biblischer Prophezeiung aus. Und jetzt kommt dieser Stern oder diese Planetenkonstellation und sie bringen das zusammen. Das ist das, wovon damals schon berichtet wurde. Da kommt ein König der Juden. Universalgelehrte. Die Einsteins von damals, Nobelpreisträger, Handwerker und Hirten, soziale Gruppen, die eigentlich nicht zusammenpassen, die nicht kompatibel sind, kommen hier zusammen bei Jesus. Und das wird im ganzen Neuen Testament deutlich, wie Jesus diese Kluft zwischen diesen sozialen Schichten immer wieder auch schließt. Durch die Menschen, die zu ihm gehören, mit denen er sich auseinandersetzt. Das heißt zum Beispiel von einer von seinen Jüngerinnen, dass sie aus der gehobenen Oberschicht kam. Die Johanna war die Frau eines Hofbeamten von Herodes. Kann man in Lukas Kapitel 8 nachlesen. Und dann gibt's Fischer, das waren die einfachen Leute, die auch zu seinen Jüngern gehörten. Dann waren da die religiösen Anführer, ein Nikodemus und ein Josef von Arimathea, der später sein Grab zur Verfügung stellt. Die gehörten zu dem Rat der Weisen, zu den 70, die das Sagen hatten in Israel, die geistliche und auch intellektuelle Elite des Landes waren. Auch sie wurden Jünger von Jesus, waren es im Verborgenen, erst später nach der Auferstehung waren sie da öffentlicher unterwegs. Dann war da noch eine dritte Kluft, das ist die kulturelle und die religiöse Distanz. Und ich habe Feindschaft aufgeschrieben, weil tatsächlich oft Feindschaft zwischen den Kulturen herrschte. Nicht nur zwischen den Parthern und den Römern. Auch die Juden, die sehr stark Wert darauf legten, wir sind Gottes auserwähltes Volk. Und sich dadurch auch abgegrenzt haben von den anderen Völkern. Und die anderen Völker, die diese Abgrenzung gesehen haben, die auch merkten, wir passen nicht zusammen, denen ihr Gott ist nicht unser Gott. Und so gab es da immer wieder Clashes zwischen diesen Kulturen, zwischen den Heidenvölkern und Israel, zwischen den Juden. Es gab viele Pogrome, man hätte jetzt aufschreiben können, unheimlich viele, über die ganzen Jahrhunderte hinweg. Immer wieder kleine Lokale, aber auch größere gegen Juden. Da war oft Neid, weil sie was Besonderes sind, weil sie aber auch viele schlaue Leute unter sich haben, auch erfolgreich waren. Das ist die eine Seite zwischen diesen Kulturen. Dann haben wir aber auch innerhalb von Israel immer wieder diesen Konflikt gehabt, auch den religiösen Konflikt. Da haben wir die Zöllner, die abgelehnt wurden. Die haben kooperiert mit den Römern. Das waren die Feinde innerhalb des Landes, innerhalb der Juden. Und dann waren da die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die ganz Noblen, die ganz nah dran waren, zumindest in der Sicht der Menschen, an dem lebendigen Gott. Und zwischen diesen Gruppen herrschte Neid, Hass und Ablehnung und Distanz. Und bei Jesus kommen diese Menschen zusammen, spätestens dann, als er sein Wirken beginnt, etwa 30 Jahre nach der Geburt. An Weihnachten werden Grenzen überwunden. Zwischen den Generationen, soziale und Bildungsgrenzen und auch Feindschaften kultureller Art. Wegen diesem Jesus. Hier rücken sie zusammen. Hier merkt man, dass Gott Menschen zusammenruft, die eigentlich nicht zusammenpassen. Gott überwindet die Distanz, indem er Jesus schickt aus dem Himmel zu uns, überhaupt einmal die größte Distanz, die überwunden wird, dass er Mensch wird, dass er einer von uns wird, obwohl er heilig ist und wir nicht heilig sind, obwohl er zum Himmel gehört und wir zur Erde gehören. Das ist die eine Distanz. Und die andere Distanz ist zwischen uns, die hier überwunden wird. An Weihnachten geschieht etwas sehr Entscheidendes. Hier beginnt Gott eine neue Weltordnung. Er beginnt hier sein Reich, das Reich Gottes, mitten unter uns in dieser, auf dieser Erde aufzubauen, in unserer Gesellschaft. Er macht uns zur Familie, die wir wahrscheinlich sonst nie so hier in dem zusammensitzen würden, außer jetzt über diesen Gottesdienst, außer über die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob wir uns im normalen Leben so getroffen hätten. Und so unterwegs wären. Wahrscheinlich nicht. Im Epheserbrief, da staunt der Paulus genau darüber, dass da diese neue Einheit entstanden ist, eine neue Familie von Gläubigen. Er spricht zu Christen, einige von ihnen, die früher Juden waren, aber die meisten von ihnen, die jetzt überhaupt erst Christen geworden sind, aus heiterem Himmel sozusagen, aus den Heidenvölkern. Und da möchte ich euch mit reinnehmen in einen Abschnitt aus Epheser Kapitel 2. Da sagt Paulus, denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt wurdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet durch die Hingabe seines eigenen Lebens. Wow. Der Paulus bringt hier auf den Punkt, was hier geschehen ist. Durch Jesus Christus, durch sein Kommen. Die Mission von Jesus war eine doppelte. Uns als Einzelne mit Gott zusammenzubringen und uns miteinander zusammenzubringen als seine Familie, als Gläubige. Hier gibt es so ein Wortspiel, das kommt im ganzen Kapitel 2 mehrere Male vor. Früher, jetzt Einst fern, jetzt nahe. Dieser Kontrast. Früher Distanz und jetzt Gemeinschaft. Euer Leben früher war ohne Hoffnung und ohne Gott, sagt Paulus. Weit weg von Gott und jetzt ganz nahe. Ihr gehört zu ihm. Und das verbringt eine Person, nämlich Jesus Christus. Über Jahrtausende hinweg versuchen Menschen, Einheit zu schaffen. Ob das über den Turmbau zu Babel war, ob das über Ideologien ist, wie den Kommunismus, Nationalsozialismus und was auch immer, ob es über Religionen ist, es funktioniert nicht. Die Welt rückt nicht zusammen. Sie kann nicht zusammenrücken. Es gibt nur einen, der das kann. Und zwar in einer Art und Weise, die besonders ist. Dass man nicht nur zusammen in einem Raum ist, sondern dass man Familie ist, dass man zueinander gehört. Und zwar durch sein Blut, heißt es ja ausdrücklich. Dadurch, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Das Blut ist so wie ein Klebemittel, wie ein Bindemittel, das uns an Gott bindet und aneinander bindet. Wir Menschen unterschiedlicher Prägung und Herkunft rücken plötzlich zusammen. Unter dem Kreuz, man sieht es, wenn man da reinzoomt in das Kreuzesgeschehen, Verbrecher und Fromme treffen sich dort am Kreuz. Heute noch bist du mit mir im Paradies, sagt Jesus zu dem einen Verbrecher. Da ist ein römischer Hauptmann, der bekennt, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn. Und dann ist da diese Frau, Maria. Und Jesus sagt zu ihr, Maria, der neben dir steht, Johannes, mein Jünger, der ist von jetzt an dein Sohn. Und Johannes, du bist von jetzt an verantwortlich für Maria. Kümmer dich um sie. Generationen, die zusammenrücken. Jesus hat sein Blut vergossen für Juden und für Heiden, für Generationen, für soziale Unterschiede, um die Ekelschranken, die zwischen uns herrschen, in der Gesellschaft zu überwinden. Einige trennende Sachen werden in diesem Text genannt und ich habe einfach noch mal ein paar ergänzt, was so im Raum steht, was so Menschen voneinander trennt, über die wir immer wieder stolpern in der Gesellschaft und wahrscheinlich auch in der Gemeinde. Erfolg und Arbeitslosigkeit, Frauen und Männer, hässliche und schöne, fromme und Sünder, reiche und arme, alte und junge, kranke und gesunde, Sklaven und Herrscher, gebildete und ungebildete oder weniger gebildet, Priester und Laien. Die Liste lässt sich fortsetzen mit Dingen, die uns trennen. Das ist die Realität des Lebens in der Gesellschaft, aber es ist auch die Realität zwischen uns Christen. Vorhin sind einige hier reingegangen, waren irritiert. Moment, was ist das hier mit diesen Bändern, mit diesen Zäunen sozusagen? Von welcher Seite kann ich jetzt überhaupt rein und nichts? Wir haben einfach mal nichts gesagt. Setzt euch einfach hin. Und da sitzt ihr jetzt und da sind Grenzen zwischen euch durch diese Bänder. Und es soll einfach nochmal symbolisieren und zum Nachdenken bringen, welche Grenzen auch sonst zwischen uns sind. Oft sind das unsichtbare Grenzen. Vielleicht kriegen wir die manchmal noch nicht mal in Worte gefasst. Wir spüren nur irgendwas, dass hier was nicht kompatibel ist. Wir können es manchmal gar nicht greifen. Aber diese Grenzen sind auch bei uns Realität. Es ist ja auch was Spannendes, dass wir plötzlich Gemeinschaft wurden, dass Gott uns zusammengerufen hat. Wir sind wegen Jesus hier, wegen ihm und plötzlich sitzt jemand anders neben mir. Da ist da die Frieda, der Klaus und die Inge, die hatte ich mir gar nicht ausgesucht. Die saßen schon da oder kamen dann auch dazu. Die sind einfach Teil der Gemeinde. Mit denen hatte ich gar nicht gerechnet. Und es stresst uns manchmal, dass da Leute sind, ja, die anders sind, die anders funktionieren. Bei manchen, da funkt es, da sind wir auf einer Wellenlänge und bei manchen, da funkt es, weil wir eben nicht auf einer Wellenlänge sind. Ich habe das mal so erlebt in Osttimor. Ich bin ja in die Mission gegangen, um dort Missionsarbeit zu machen. Für Gott mit Timoresen. Und plötzlich finde ich mich in einem Team wieder, das international ist, multikulturell. Da waren noch Brasilianer mit am Start. Und ich habe nicht gewusst, dass Deutsche und Brasilianer so unterschiedlich ticken. Mit denen habe ich einfach nicht gerechnet und die mit mir auch nicht. Josie, die Brasilianerin, die hatte ganz klar vor Augen nach ein paar Wochen, das Haus von dem Bruder vom Premierminister, das wird unser neues Domizil für das Projekt. Ich dachte, ach du meine Güte, höher geht's ja gar nicht. Und der Teamleiter damals, der war cool, aus England, der David, der hat gesagt, Sammy, Josie ist wie ein Rennpferd, in England halt, die kommt immer wieder bei Start und Ziel vorbei. Lass sie mal eine Runde rennen. Da dachte ich, puh, das hat gut getan. Kommt wieder bei Start und Ziel raus. Ich war für die der verknöcherste Deutsche, den man sich vorstellen kann, wie an der schlimmste Buchhalter, was ich gar nicht so denke, dass ich das eigentlich bin. Aber ich hatte halt irgendwie vor Augen, dass es für die Abrechnung und so halt auch ein bisschen System braucht. Vor allem, wenn man das in Deutschland einreichen muss. Und lauter solche Dinge. Und da stolperst du drüber, da rechnest du nicht mit, weil du wolltest doch eigentlich für die Timoresen da sein, aber nicht für die Brasilianer. Und die Brasilianer nicht für die Deutschen. Wenn der Fokus auf uns ist, auf den Verschiedenheiten, dann trennt das ganz schnell. Dann wird das Kreuz wieder schwach. Dann ist Jesus schon noch irgendwie da, aber der Fokus ist nicht mehr auf ihm. Und wir sind dort bei diesen Punkten, die uns stören. Und vieles von dem Miteinander, von dem, wie wir miteinander leben, hat mit unserer Persönlichkeit zu tun. Ist gar nicht theologisch. Es gibt viele Gemeindespaltungen. Da möchte ich echt sagen, da wird was theologisch vorne weggestellt und vorne rangestellt. Aber eigentlich gefällt mir die Nase vom anderen nicht. Es ist ganz selten, dass es wirklich um Inhalt geht. Ganz oft geht es wirklich nur um irgendwelche Prägung, um meinen eigenen Charakter, so wie ich ticke und wie ich denke, dass man ticken muss als Christ oder in der Gemeinde. Und was für ein Segen, wenn man zusammenfindet, wenn man gemeinsam Gemeinde lebt, wenn man gemeinsam einander wahrnimmt, miteinander unterwegs ist, sich unterstützt, was dann auch draus werden kann. Auch in dem Projekt in Timor. Wir haben zusammengefunden, Gott sei Dank. Wir haben ab und zu geschluckt. Aber das war gut. Denn wenn es nach uns Deutschen gegangen wäre, hätten wir noch 2 Jahre geplant. Und dann wäre das Projekt nie vielleicht in die Gänge gekommen. Und da die Brasilianer das nicht so im Blick haben mit dem Plan, aber die Menschen im Blick haben, haben wir gestartet. Und haben halt zwischendrin noch weiter geplant. Und es hat funktioniert. Manchmal ist es fast egal, wie du anfängst. Solange du gemeinsam anfängst und dich ergänzt und den Weg zueinander findest. Und das war diese Herausforderung in Ephesus damals. Eine Gemeinde, die der Schmelztiegel wurde von verschiedenen Kulturen, Asien, Europa, das kommt da alles zusammen. Verschiedenste Bildung, verschiedene wirtschaftliche, soziale Hintergründe. Und jetzt als Christen in einer Gemeinde zu sein. Und zusammengewürfelt werden und zusammenstehen zu müssen, sollen und dürfen. Paulus sagt, das geht nur, wenn Jesus Christus das Zentrum ist. Wenn wir auf ihn fokussiert sind und bei ihm zusammenrücken. Und die anderen Dinge in den Hintergrund rücken lassen und uns nicht mehr daran festbeißen. Da bleibt dann manchmal noch so ein Tee stehen, ein kleines Rudiment von einem Wort. Na und? Das stört uns nicht mehr. Fokus auf Jesus im Miteinander. Das eigene hinten anstellen um Jesu Willen. Wie schaffen wir es, dass diese trennenden Dinge immer wieder in den Hintergrund geraten und dass Christus im Vordergrund ist und uns anleuchtet? In der Abschlussrede von Jesus im Johannesevangelium, das macht 5 Kapitel aus von 21, also ein Viertel, das war wichtig. Zum Schluss sagt man nichts Banales, da sagt man das, worauf es ankommt. Da redet er genau darüber, wie Gemeinde zusammenrückt, wie Gemeinde zusammenhält, wie sie als Christen zusammenhalten sollen. Er beginnt, Johannes 13, mit der Fußwaschung, sehr bekannt. Er, der Chef, macht Sklavendienst. Und das legt erstmal alle vor den Kopf. Und dann sagt er, und genauso sollt ihr miteinander unterwegs sein. Einander dienen, wie ein Sklave. Dann kommt das Gleichnis, Johannes 15 mit dem Weinstock. Und dann sagt er, ja, aber das Zentrum muss das Zentrum bleiben. An Christus bleiben, mit ihm verbunden sein, wie die Rebe mit dem Weinstock. Da müsst ihr euren Saft herkriegen, eure Energie. Daraus müsst ihr leben. Das, was Gott will, soll euer Leben prägen. Ihr sollt das tun, was er sagt. In seinen Geboten leben. Und, sagt er dann, einander lieben. Einander Liebe geben. Jesus, das Vorbild für den Umgang miteinander. Hier im Raum sind Abgrenzungsbänder. Sie markieren diese Trennlinien, diese Distanz, die manchmal da ist, auch im Miteinander. Und manchmal können wir das gar nicht so in Worte fassen, was es genau ist. Aber mein Wunsch, und ich glaube Gottes Wunsch noch viel mehr ist, dass diese Trennlinien auch unter uns verschwinden. Dass diese Dinger durchgeschnitten werden. Dass das, was uns am anderen stört, nicht mehr stört, sondern einfach nur noch anders ist, im neutralen Sinn. Dass eine Trennung und Distanz überwunden wird. Und wie? In der Bibel gibt es einige von diesen Ausdrücken, diese Einander-Worte, die ihr wahrscheinlich kennt. Etwa 30 sind es. Und durch diese Worte, beziehungsweise durch das Verhalten, was dahinter steckt, wird Distanz überwunden, wird Grenze verschoben beziehungsweise beseitigt. Die Verse werden gleich vorgelesen werden. Und währenddessen können die, die auf ihrem Sitz eine Schere gefunden haben oder wo vielleicht eine daneben liegt, weil sie nicht getraut haben, draufzusitzen, diese Schere nehmen und diese Bänder durchschneiden, damit es auch sichtbar verschwindet, und reißt die einfach runter, aber schneidet sie vorher durch. Wir hören auf diese Worte, durch die Gott uns sagt, wie wir Trennung überwinden können.
Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott.
Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor.
Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt.
Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld ertragt einander in Liebe.
Seid aber zueinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat.
In aller Weisheit lehrt und ermutigt einander.
Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken.
Tut nichts aus Selbstsucht oder leerer Eingebildetheit, sondern in der Demut achtet einander höher als euch selbst.
Freut euch miteinander, wenn jemand Grund zur Freude hat. Weint miteinander, wenn jemand leidet.
So tröstet euch einander mit guten Worten.
Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren.
Dient einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnadengaben Gottes, die ihr empfangen habt.
Ihr Männer und Frauen, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.
Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet.
Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
Redet nicht schlecht übereinander.
Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe.
Ganz praktische Worte, wenn die in die Tat umgesetzt werden, verändern sie alles. Unser ganzes Miteinander. 9 jugendliche Läufer stehen 1992 in Seattle bei der Leichtathletik-Wettkampf für körperlich und geistig behinderte Menschen in den Startblöcken. Bereit für den 100-Meter-Sprint. Als der Startschuss fällt, laufen alle los, jeder so gut wie er kann. Und dann geschieht es. Einer der Jugendlichen stolpert. Er überschlägt sich und beginnt laut zu weinen. Die anderen 8 hörende Jungen weinen. Sie werden langsamer, blicken sich um, bleiben stehen und wie auf ein unsichtbares Zeichen hin gehen sie zurück zu diesem jungen Mann, der weinend am Boden liegt. Ein Mädchen mit Down-Syndrom beugt sich hinunter zu diesem Jungen und küsst ihn und sagt, jetzt wird es besser. Dann haken sich alle 9 ein und gehen gemeinsam über die Ziellinie. Beifallsrufe, tosender Applaus über Minuten hinweg im ganzen Stadion. Gemeinde ist gemeinsam laufen. Gemeinsam die Distanz überbrücken auf diesem Weg zu Gott in den Himmel. Einander unterstützen auf diesem Weg. Seit Weihnachten gehören wir zusammen, mit Gott ganz persönlich, aber auch wir als Christen in der Gemeinde, aber auch über die Gemeinde hinaus mit allen Christen. Gott will mit uns gemeinsam 2026 Distanz überwinden. Untereinander und auf dem Weg in sein Reich. Bist du dabei? Dann sag einfach laut Amen. Amen.